ist gut.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch nochmal allen, die noch nicht die Gelegenheit hatte. Ja, heute kommen wir zum dritten Teil der Predigtreihe über das Gebet. Ich möchte an dieser Stelle auch dem Bruder Dan Rouse noch einmal die Ehre geben, weil von ihm die Hauptgedanken hierzu stammen. Er ist seit vielen Jahren Prediger und dient zurzeit in Fort Gibson, Oklahoma. Und ja, ihm sei Dank an dieser Stelle. Zwei Teile haben wir schon miteinander besprochen. Der erste Teil ging darum, das Problem anzuschauen, dass leider viele Christen, und jeder muss sich selbst anschauen und untersuchen, dass viele Christen einfach haben mit ihrem Reden mit Gott. Das fällt uns nicht immer leicht, die Zeit dafür zu nehmen, tiefe Gespräche zu haben. Ja, also ich erkenne dort jedenfalls immer wieder mein Versagen. Und die Lösung hatten wir uns da angeschaut. Die Motivation, die von Gott direkt kommt. Bittet und es wird euch gegeben. Wir hatten angeschaut 2. Chronik 7, 14. Mein Volk, über dem mein Name ausgerufen wird, wenn mein Volk sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Werken, was passiert dann? Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gottes Zusagen, das ist Motivation für uns. Im zweiten Teil hatten wir uns angeschaut, was alles zum Beten auch dazugehört, was das auch bedeutet, Gott zu suchen, unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Mit Gott zu reden, dass es kein Ritual ist und dass es aber manchmal Mühe macht, Arbeit, geistlichen Kampf bedeutet. Und vor 2 Wochen war die Ermutigung für uns, das Buch Daniel zu lesen, um uns selbst auch zu fragen, na, wie wichtig war Beten für Daniel? Hat Daniel im Gebet gerungen und mit welchem Ergebnis? Ha. Und wenn ihr das Buch Daniel gelesen habt, ich fand das wieder ja, sehr ermutigend. So viele außerordentliche Situationen des Betens, des Eingreifen Gottes in sein Leben, in die Menschheitsgeschichte letztendlich. Und wie mahnend zu sehen, wie Gottes Männer unerschrocken waren, auch Drohungen standzuhalten. Schadrach, Meschach und Abednego, die vor König Nebukadnezar standen, sich niederbeugen sollten, aber dann sagten, wir wissen gar nicht mal genau, ob Gott uns jetzt retten kann, ob er uns retten wird aus deiner Hand oder vor dem Feuerofen, aber eins wissen wir, wir werden uns nicht vor dir niederwerfen und keinen fremden Göttern dienen. Das ist Standhaftigkeit und das macht Mut. Und ich denke, ihr wisst alle, wie es weiterging. Ja, sehr erstaunlich und ermutigend. Doch kommen wir zum heutigen Thema. Wir wissen, dass wir immer und überall mit Gott reden können. Und so ist es dann vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit. Wenn wir in der Straßenbahn oder im Zug sitzen oder auf dem Fahrrad fahren oder irgendwo und dann reden wir mit Gott. Manchmal, wenn ich auf dem Weg zum Bahnhof bin, das ist ziemlich genau getaktet und wenn ich dann weiß, ich bin spät dran und dann fängt es gerade an zu regnen, so auf halbem Wege, dann denke ich auch manchmal und ich denke, oh Gott, bitte muss das jetzt sein, weil da muss ich anhalten, meinen Regencape ausziehen, ich verliere wertvolle 1,5 Minuten und so. Ja, auch so eine Gespräche führen wir und Gott hört uns. Manchmal hört es auch auf zu regnen oder ist es aushaltbar, manchmal eben nicht. Ja, und das ist an sich auch gut und in Ordnung, wenn wir uns Gott eben nahe fühlen und wenn wir mit den kleinen und größeren Dingen zu ihm kommen. Aber es gibt eben auch Zeiten, Und die muss es auch geben für bedeutungsvollere Gespräche, für bedeutungsvollere Zeit mit Gott. Und das ist eben so nebenbei mal eben schnell nicht möglich. Und eins können wir, glaube ich, auch gewiss sein. In unserem Leben, in jedem Leben, gibt es Zeiten der Bedrängnis. Gibt es Zeiten von Not. Und die Frage ist, fällt uns dann das Beten ganz furchtbar leicht, wenn wir es nie geübt haben? Fällt dann das Reden mit Gott leicht oder ist das dann auch nur ein Hilferuf und sonst gar nichts? Brauchen wir nicht eine emotionale und geistliche Grundlage auch, die uns darauf vorbereitet, mit Gott zu reden? Und es geht heute dann um die Frage, macht es einen Unterschied, wenn ich in die Vorbereitungen zum Beten investiere? Ja, und was könnte das denn sein? Ja, wir schauen uns heute an Vorbereitung aufs Beten. Was könnte das sein? Punkt Nummer 1. Verbringe Zeit in Gottes Wort. Lass Gott erst zu dir reden, bevor du mit Gott sprichst. Und solche Gebete können dann eben viel bedeutungsvoller werden. Und warum? Wenn ich erst in der Schrift lese und darüber nachdenke, dann hilft mir das, dass ich mich geistlich darauf einstelle, mit Gott zu reden. Dass ich darüber nachdenke, was das für mein Leben bedeutet, um dann auch mit Gott darüber zu sprechen. Gut, aber wie kann ich das machen? Ich hoffe, dass wir alle schon Erfahrungen hier gesammelt haben und auch deswegen kommen wir zusammen und haben Gemeinschaft, um uns darüber auszutauschen, um dann das miteinander zu teilen. Und eins möchte ich eben mit euch teilen heute. Und ich bin gespannt, von euren Strategien zu hören. Und es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern verschiedene Ideen. Also ich finde das sehr hilfreich. Es muss kein langer Text sein, aber heute Morgen zum Beispiel, also ich habe so ein Zettel, das kann man ein Gebetstagebuch nennen. Und ich kreuze dann immer den Tag an und habe heute Morgen Psalm 23 ausgewählt. Und zwei Fragen stelle ich mir, was sagt dieser Text über Gott? Und was sagt dieser Text über mich? Und dann habe ich noch Platz für mein Gebet unter Berücksichtigung dieses Textes. Und dann noch weitere Gebetsanliegen oder auch weitere Notizen. Und ich bin heute Morgen dann, ich musste gar nicht mal den ganzen Psalm lesen. Es sind nur 6 Verse, aber ich bin nur 3 Verse weit gekommen und habe dann aufgeschrieben, was sagt diese Passage über Gott? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das habe ich jetzt bei, was sagt das über mich? Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und nachdem ich das dann aufgeschrieben habe, dachte ich dann darüber nach. Der Herr und er führt, er leitet, er erquickt, was Gott alles tut. Was Gott alles tut. Und dann darunter, was ich alles empfange. Und dann mein Gebet unter Berücksichtigung. Also es ist quasi so ein Automatismus doch, wenn ich das mir anschaue, was Gott alles tut und was ich empfange, dass ich dann Gott dankbar bin. Dass ich zu ihm nur dankbar sein kann für all das, weil ihm gebührt der Ruhm, ihm gebührt die Ehre, Dank für alles, was ich empfange. Und das bereitet mich davor, eben weiter und tiefer ins Gespräch mit Gott zu gehen. Und das ist eine Ermutigung, die möchte ich gerne weitergeben. Das ist der Start, der mir eben hilft, ja, von diesem Alltag, von all diesen Gedanken. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon erlebt. Ich will mit Gott reden und dann denke ich an alles Mögliche, aber nicht, es fällt mir schwer, so auf die gleiche, auf die Welle zu kommen, geistlich. Und das finde ich einen sehr schönen Weg. Ich habe hier einige für eine Woche einfach mal ausgedruckt. Also nehmt euch das gerne mit. Meine Frau macht das mit so einem Gebetstagebuch-Lesezeichen. Sie hat so ein Ringbuch, das kann man dann so auch reinklicken. Da steht dann Psalm 119, Vers 48. Ich sehne mich nach deinem Wort, denn es ist mir wertvoll. Über alles, was du angeordnet hast, denke ich gründlich nach. Und dann auf der anderen Seite eben diese Fragen, wenn ich einen Bibeltext lese, was erfahre ich über Gott? Was sagt das über mich? Mein Gebet, weitere Gebetsanliegen. Da habe ich auch ein paar mitgebracht. Es ist eine Ermutigung. Ich bin gespannt, auch von euch zu hören, wenn ihr andere Strategien dort habt. Und ich habe mich am Anfang dann auch gefragt, was für einen Text soll ich denn jetzt lesen? Eigentlich eignet sich jeder Bibeltext. Aber die Psalmen zum Beispiel eignen sich eben wunderbar, weil wir dort alles finden, alles, was im Menschenleben eigentlich passieren kann, finden wir dort. Die Bergpredigt ist auch wunderbar, praktisch und herausfordernd. Johannes 14 bis 17, Stärkung für Jesu Jünger. Und wie an diesem Beispiel, wir müssen nicht kapitelweise lesen, sondern wir merken schon, wenn wir manchmal nach wenigen Versen schon so viel erfahren über Gott und was er tut, ja, das ist sehr ermutigend. Also lass Gott erst zu dir reden, bevor du zu Gott sprichst. Und wenn ich das auf diese Weise tue, dann fühle ich mich Gott ein Stückchen näher und dann fällt mir auch der zweite Punkt leichter. Der zweite Punkt ist nämlich, verbringe Zeit mit dem Bekennen von Sünden. In dem sogenannten Bußpsalm von David, Psalm 51, da ruft ja David zu Gott, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Wie oft haben wir das auch schon gewünscht und Gott gebeten, nicht wahr? In Jesaja 59, Verse 1 und 2, dort heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das war jetzt die Elberfelder Übersetzung. Ich lese dieselben zwei Verse einmal in der Hoffnung für alle. Ist jetzt ein bisschen nicht so wörtlich übersetzt, aber vielleicht etwas leichter jetzt zu verstehen. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein! Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Und diese Mauer zwischen Gott und uns, diese Mauer, die müssen wir niederreißen. Die müssen wir abbauen. Und nichts gefällt eben Satan mehr, als wenn Gottes Kinder sich von ihrem Vater entfremden, wenn diese Mauer immer höher und immer dicker wird und wir uns immer fremder fühlen, dass wir zu Gott reden sollen. Ich? Ja, wir wissen, dass Gott die Sünde hasst. Und die Sünde zerstört. Sie zerstört Beziehungen auf der horizontalen Ebene, aber auch sie stört die Beziehung in der vertikalen Ebene zu Gott. Und manchmal denken wir vielleicht nicht so sehr über diese horizontale Ebene nach. Aber auch diese Ebene hat sehr viel Einfluss auf unsere Beziehung mit Gott. Eltern freuen sich sehr darüber, wenn ihre Kinder einträchtig beieinander sind, wenn sie sich gut vertragen, wenn sie einander gern haben und das auch zeigen und sich lieben. Was meint ihr wohl, unser himmlischer Vater, wenn er uns anschaut? Freut er sich darüber, wenn wir untereinander streiten, uns nicht lieben? Nein, nein. Jede Beziehungsstörung stört letztendlich auch unsere Beziehung zu Gott. Und wenn ich eben in Sünde auch verstrickt bin, fühle ich mich dann sauber und würdig, zu Gott zu gehen? Also mir geht das nicht so. Also mir fällt das dann schwer, weil ich ja auch dann so empfinde, ich habe Gott enttäuscht, ich enttäusche mich selber, ich enttäusche alle die, die mich kennen letztendlich. Und dann ist meine natürliche Reaktion jedenfalls, nicht zu Gott zu gehen. Das kann ich jetzt nicht. Und was soll ich dann nur tun? Es hilft einfach nichts. Zu Gott zu gehen ist genau dann ganz wichtig und der einzig richtige Schritt. Mich eben dieser Situation zu stellen, meine Sünde zu bekennen, Gott weiß sie doch sowieso schon. Gott weiß das schon. Aber eben die Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen und dann aber auch etwas zu tun, was oft uns Menschen auch schwerfällt. Nämlich die Vergebung zu akzeptieren. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Glaubst du das? Vertraust du Gott? Dann darfst du, dann musst du das auch zulassen. Wohin wirft Gott unsere Sünden? Wohin wirft er sie? Ins äußerste Meer. Ausgetilgt. Und ist es dann manchmal so, dass ich mir denke, ja, ich bekenne es und dann denke ich trotzdem noch lieber nach und bin, oh, und das muss nicht sein und das soll auch nicht sein. Wieso vergiften wir uns mit etwas, was wir Gott schon gegeben haben und was Gott weggetan hat? Und an der Stelle ist es wichtig, beides zu sehen. Wenn wir mit Jesus gehen, dann reinigt er uns auf diesem Weg. Er reinigt uns. Aber wir sollen auch unsere Sünden bekennen. Wenn wir das jetzt mal vergessen oder wir, ja, es ist, dadurch gehen wir nicht verloren, aber wir befreien uns, wir reinigen uns. Das ist ein Stück weit wie ein Duschen, bevor ich zu Gott komme, wenn ich meine Sünden aufdecke und ihm das auch nochmal deutlich sage. Gut, okay, aber wie soll ich das jetzt genau machen? Vater, ich habe gesündigt, du weißt ja alles. Und ach, ja, mir fällt es auch oft leicht, so in ganz allgemeinen Plätzen zu reden oder auch zu denken, Gott, du weißt um alle Anliegen, hilf doch allen. Und manchmal, vielleicht nicht nur manchmal, es dringt viel tiefer ein und es viel reinigender, wenn ich konkreter werde und darüber nachdenke, über die Tage, über mein Verhalten. Und Gott konkret zu sagen, Vater, ich habe an dieser Stelle die Beherrschung verloren. Ich war wütend, ich war neidisch und ich war missgünstig gegenüber. Ich habe etwas gesagt, das hätte ich nicht sagen sollen oder ich hätte etwas sagen sollen und habe nichts gesagt. Oder ich habe ein Problem mit einem Bruder und ich weiß, dass ich das ausräumen sollte, aber es ist hilfreich, Sünden konkret zu benennen und nicht erst darauf zu warten. Auch das ist etwas, was viele schon erlebt haben, diese Gedanken. Ich muss das erst unter Kontrolle bringen. Also dann kann ich damit zu Gott kommen. Genau der falsche Ansatz. Wir können nun mal vieles nicht unter Kontrolle bringen. Ja, so Kleinigkeiten, ja, aber die wirklich großen Dinge, die schaffen wir nicht ohne Gott. Und manches begleitet uns jahrelang oder es kommt nach Jahren auch wieder. Und wenn ich hier nicht ehrlich bin mit mir selbst, dann verpasse ich auch einen großen Segen von Gott. Reißen wir also diese Mauer ein, die uns von Gott trennt. Lesen wir, lassen wir Gott zu uns sprechen, bereiten wir uns darauf vor und dann fällt es so viel leichter zu sagen, Vater, du weißt ja schon alles, aber das hier, ich möchte dir das nochmal bekennen, vergib mir meine Schuld. Aber da ist noch etwas, auch etwas, was trügerisch ist, mehr als alles, nämlich unser Herz ist trügerisch. Und etwas Zeit auch damit zu verbringen, mein Herz zu untersuchen, meine eigene Motivation, ist etwas, was sehr schwierig sein kann. Denn wie kann ich eigentlich meine tatsächliche Motivation herausfinden? Warum bete ich? Kann ich denn auch aus falschen Motiven beten? Ja, das können wir leider. Jakobus schreibt das in Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Es gibt genug Gründe, warum Menschen beten, aus Selbstsucht, persönlichen Gewinn, Ruhm, Ansehen. Und meine Motive werden sicherlich selten perfekt sein. Aber mich auf die Suche zu begeben und mich ehrlich zu fragen, warum bitte ich Gott darum? Warum? Und auch darüber nachzudenken, kann ich wirklich bedeutsam mit Gott reden oder ihn um etwas bitten, wenn eben eine Beziehung gestört ist? Muss ich mich mit jemandem versöhnen? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Wie sieht es da in meinem Herzen aus? Belüge ich mich hier selbst? Ich hasse meinen Bruder ja gar nicht. Ich kann nur nicht ab, dass er... An der Stelle nehmen wir Gottes Wort so wörtlich oder fällt es mir so leicht, dann zu sagen, na, ich hasse ihn ja gar nicht. Aber die Sache, die geht mir so offen, das macht mich so wütend. Ich muss ehrlich sein mit mir und meine Motivation auch untersuchen. Das stimmt. Die Pharisäer, es ist zu überlegen, bin ich ein Pharisäer? Und das müssen wir uns immer wieder fragen. Eben mit unserer Motivation. Und wenn ich mein Herz eben untersuche, dann stoße ich auch unwillkürlich auf die Frage, bete ich darum, dass mein Wille geschehe? Oder bin ich bereit, mit all dem mich Gott unterzuordnen und wie Jesus zu beten, wirklich dein Wille geschehe? Ja, schauen wir uns einen weiteren Punkt an, wie wir uns auf das Reden mit Gott vorbereiten können. Punkt Nummer 4, uns Zeit zu nehmen, auch Anliegen aufzuschreiben. Wenn ich einen Termin mit meinem Chef habe und ich habe eine halbe Stunde Zeit, um meine Anliegen vorzubringen, dann bereite ich mich vor. Ich gehe nicht einfach hin und denke dann spontan, was war das noch? Ich habe ein paar Sachen zu besprechen, sondern ich bereite mich vor. Und wenn ich zum Schöpfer dieser Welt komme, habe ich eine ganz andere Einstellung. Da Gott ja schon alles weiß, kann ich mich eben mit Allgemeinplätzen an ihn wenden, denn es ist ja alles schon eigentlich klar. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so die richtige Einstellung ist. Dieses Zitat, ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat, aber ihr kennt das sicherlich, arbeite so, als ob alles von dir abhinge. Und bete so, als ob alles von Gott abhinge. Das ist scheinbar, wenn wir etwas länger darüber nachdenken, ein Widerspruch. Also damit erstmal so klar zu kommen, arbeite so, als ob alles von dir abhinge. Alle Mühe geben, alles dran setzen. und dann so beten, als ob alles von Gott abhinge. Und wir wissen natürlich, dass dieser zweite Halbsatz, der ist 100% wahr. Es hängt alles von Gott ab. Aber trotzdem will er uns gebrauchen und fordert uns auf, fleißig zu sein, sorgfältig zu sein, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Also immer, also so viele Aufforderungen. Aber wenn wir das beides nebeneinander stehen lassen und darüber nachdenken, dann wird uns klar, egal was wir tun, selbst wenn wir es mit aller Kraft eben auch tun, bringt uns das zu der Erkenntnis, ja, nur weil Gott Segen schenkt. Nur weil Gott mich gebraucht. Letztendlich wird dadurch Eigenlob und Selbstgerechtigkeit zerstört und Verständnis und Zuversicht und Frieden und Dankbarkeit gefördert. Und wenn ich vieles eben aufschreibe, wenn ich aufschreibe, was mir am Herzen liegt, die Kranken, die großen Sorgen, die jeder von uns oder die ich selber habe, für die Geschwister zu beten, für Missionare, für die Regierung, für meine Familie und, dann wird mir sofort klar, ohne Gott, was kann ich da tun? Und alles das, was mir hilft, mir das klar zu machen, ist förderlich. Ist förderlich für meine Beziehung zu Gott, um ihm zu bekennen, nur mit deiner Hilfe, aber gebrauch mich. Aber Herr, gebrauch mich. Und wenn ich etwas aufschreibe, dann bleibt es eben viel mehr in meinem Herzen. Und es macht Mühe. Es macht Mühe. Und ich sage auch gar nicht, versteht das jetzt bitte nicht falsch, wir müssen jetzt irgendwie alles aufschreiben und Listen mit uns rumschleppen und. Aber wir sollten darüber nachdenken, wie können wir Gott näher kommen, wie können wir auch unser Reden mit Gott so auch in unserem Leben leben, dass wir Gott Ehre geben. Kommen wir so langsam zum Schluss. Auch ist es vollkommen in Ordnung, Gott für mein Gebetsleben auch zu bitten. Ihn wieder zu sagen, ich möchte eigentlich gern, aber ich schaffe es nicht, ihn um Hilfe zu bitten für die richtige Zeit, den richtigen Ort. Satan möchte das verhindern. Und manchmal sind wir eben so gefangen, dass wir nicht viel rausbringen. Dass wenn wir uns selber zuhören, dass ich mir denke,
kein Ausweg
daraus. Aber zum letzten Punkt kommen wir. Wir können uns auf den Helfer verlassen. Gott hat uns nämlich einen Helfer gegeben. Wir sind versiegelt mit dem Geist. Er hat uns den Geist gegeben als Unterpfand. Und wir lesen doch auch in Römer 8, 26, dass sich der Geist unserer Schwachheit annimmt. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Welch eine Wohltat und Zuversicht dass meine Sätze oder wenn ich nicht richtig rausbringe oder wenn ich gar nicht sage, wie kann ich es eigentlich, wenn ich zum König kommen würde, wie könnte ich es so sagen, wie es dieser Situation, wie es diesem König gebührt. Und der Geist, der setzt sich für mich ein. Und Jesus ist selbst auch da, um sich für uns zu verwenden. Preis den Herrn. Das ist so eine Ermutigung. Die Hausaufgabe in den letzten Wochen, das war nicht einfach dazu da, um uns zu beschäftigen, weil wir nichts zu tun haben, sondern es soll eine Ermutigung sein für uns. Willst du Gott näher kommen? Und was ich nicht übe, was ich nicht trainiere, das lässt nach. Und wir können sicher sein, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Tag wird kommen, wenn er nicht schon da war und immer wieder da ist. Eure Waffenrüstung wird getestet. Das, was ich angelegt habe, das brauche ich. Und ihr erinnert euch vielleicht, wenn wir die Waffenrüstung angelegt haben, was ist nicht geschützt? Der Rücken. Also umdrehen und weglaufen ist keine Option. Daher, In dieser Woche bereite dich vor, wenn du mit Gott reden willst. Lass zunächst Gott zu dir reden. Und dann bekenne deine Sünden, schreib sie auf einen Zettel. Und wenn du sie bekannt hast, zerreiße das Blatt und wirf es weg. Wohin Gott unsere Schuld geworfen hat, da wollen wir unsere Sünden auch wegwerfen. Gott hat sie vergessen und wir dürfen das auch. Und dann sprich mit deinem dich liebenden Vater. Amen.